Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ja, wird da noch ein Schuss fallen? So aufgeladen wird es hier gleich zugehen. Wir reden gleich über die besten Krimis des Jahres 2024, denn unsere Krimi-Jahresbestenliste ist seit heute da.
Neue Krimis.
Die besten Kriminalromane des Jahres 2024, die hat eine 17-köpfige Krimi-Kenner-Jury ausgesucht. Und diese Krimi-Bestenliste des Jahres, die ist seit heute da. Und über die besten Krimis rede ich jetzt mit dem Sprecher der Jury, Tobias Gohlis, der ist in Hamburg im Studio. Also hallo nach Hamburg.
Hallo, hallo, Herr Mayer.
Und mein Deutschlandfunk Kulturkollege Kolja Mensing gehört auch zur Krimi-Bestenlisten-Jury. Der ist hier bei mir in Berlin. Hallo Kolja.
Hallo Frank.
Der beste Krimi des Jahres, fangen wir mit dem doch mal gleich an. Der kommt nach Einschätzung eurer Jury aus Israel. Das ist der Roman Maror von Lavi Tidar. Warum ist das denn für dich, Kolja, der beste Roman des Jahres?
Naja, ich vermute, es gibt eigentlich keinen aktuelleren oder keinen relevanteren Krimi in diesem Jahr. Maror von Lavi Tidar ist auf Deutsch im Frühjahr erschienen, also knapp ein halbes Jahr nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Und damit auch schon zu einem Zeitpunkt, als sich bereits diese Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten deutlich abzeichnete. Und an dieser Aktualität oder verstörenden Aktualität hat sich seitdem eigentlich nichts geändert. Maror ist ein Thriller, der eine Geschichte in so einen großen epischen Bögen, eine Geschichte entlang der Kriege und bewaffneten Auseinandersetzungen erzählt, die Israel von den 60er bis 80er Jahren geführt hat oder in die Israel verwickelt war. Und also für mich ist das ganz klar, Maror ist der Krimi des Jahres 2024.
Vom Thema her, aber die israelische Politik, die ja so polarisiert, die so kontrovers diskutiert wird, gerade eben jetzt zur Zeit des Krieges in Gaza, wie macht man daraus einen Krimi, Herr Gohlis?
Ja, einfach indem man sich die Muster des Kriminalromans aneignet und die verwendet. Also Maror, der erste Kapitel, beginnt so, dass man denkt, wir wären in der Bronx zu ihren schlimmsten Zeiten. Tel Aviv erweist sich als ein Ort, in dem Drogen gehandelt werden, in dem Bordelle an jeder Ecke sind. Es beginnt mit einem Autobombenanschlag, dem unter anderem zwei unschuldige Schulkinder zum Opfer fallen. Dann geht einer der beiden Polizisten, die da ermitteln, los, guckt sich aber erstmal den Kopf voll, begeht erstmal einen Auftragsmord, den er sowieso noch auf der Latte hat. Also mit anderen Worten, das ist härtester Stoff, mit dem also dieser Tidar beginnt. Und von da ausgehend wird dann die ganze Geschichte Israels vom Yom Kippur-Krieg 1973 bis ins Jahr 2008 im Grunde genommen um diese beiden Polizistenfiguren herum erzählt, in einzelnen Episoden, wie Kolja schon gesagt hat, die also hauptsächlich in den Konfliktzonen dieses Landes spielen. Also einmal an einem Wüstenstreifen, wo ständig junge Mädchen vergewaltigt werden und umgebracht werden. Zum anderen an der Nordgrenze zum Libanon, also die jetzt gerade wieder hochaktuell ist in den Auseinandersetzungen mit der Hisbollah. Und das geht dann auch bis in eine große Verschwörung zum Landraub in Westjordanien, der also damals vollständig illegal war und bis heute völkerrechtlich verboten. Und alles das wird gestaltet um diese beiden Hauptfiguren herum. Cohen und Avi Sagi heißen die.
Klingt ja nach einem wirklich beeindruckenden Buch. Maror von Lavi Tidar steht auf Platz 1 der Krimi-Bestenliste 2024. Und ich würde gerne auf den zweiten Platz dieser Krimi-Bestenliste schauen. Da steht der Roman Wage es nur von Megan Abbott. Da wirkt der Stoff im Vergleich zu Maror jetzt eher harmlos. Es geht um ein Cheerleader-Team an einer amerikanischen Highschool. Das Ganze klingt so nach einem Coming-of-Age-Roman, der Inhalt. Welche Qualitäten bringen dieses Buch denn da so weit nach oben auf der Bestenliste, Kolja?
Ja, also Wage es nur, ist schon definitiv ein Krimi. Denn der Krimi im engeren Sinne, den kann man auch ganz einfach erzählen. Schauplatz ist eben eine amerikanische Highschool, an der eine neue, sehr ambitionierte Trainerin für das Cheerleader-Team engagiert wird. Und diese Trainerin, das ist eine junge Mutter, verheiratet, die hat einen Liebhaber im Umkreis der Schule, der kommt ums Leben, möglicherweise ist er ermordet worden. So, das ist der Krimi. Aber Megan Abbott muss man eigentlich lesen wegen der Geschichte, die dahinter steht. Und das ist die Geschichte von zwei Teenager-Mädchen, die zu diesem Cheerleader-Team gehören und die durch die neue Trainerin in so eine Konkurrenzsituation geraten, die in dieser Konsequenz wahrscheinlich nur in diesem Alter, also in der Pubertät, denkbar ist und die auch in so einer hormongesteuerten Druckkammersituation wie einer Mädchenumkleide in einer Schulsporthalle ihre ganz eigene Dynamik bekommt. Und das ist eben Megan Abbotts ganz, ganz großes Talent. Das hat sie auch in anderen ganz ähnlich gelagerten Krimis gezeigt. Sie hat so einen super genauen Blick für diese verzweifelte und geradezu aggressiv unbestimmte Sehnsucht, die zum Teenager-Dasein dazugehört. Und davon erzählt sie emotional enorm präzise und auf so eine irgendwie fiese Art analytisch, eben in Form eines Kriminalromans. Also darum steht Waage ist nur von Megan Abbott ganz oben auf unserer Jahresbestenliste.
Auf dem zweiten Platz. Und insgesamt stehen 10 Titel auf der Liste. Und es fällt auf, dass die ganze Liste so eine leichte irische Einfärbung hat. Denn da kommen 2 Krimis aus Irland vor. Tanner French mit Feuerjagd und Liz Nugent mit seltsame Sally Diamond. Und man kann eigentlich noch eine dritte Autorin dazu zählen, weil die auch in Irland lebt. Die US-Amerikanerin Una Mannion. Die ist mit Sag mir, was ich bin auf der Liste. Jetzt würde ich als Klischee-Ermittler sagen, Herr Gohlis, das kann doch kein Zufall sein, oder?
Nein, da haben Sie völlig recht. Dieser Irland-Schwerpunkt ergibt sich einfach daraus, zunächst mal, dass das natürlich auch tolle Bücher sind, aber auch deswegen, weil der Steidl Verlag, von dem 2 dieser Titel sind, eine fantastische Lektorin hat. Überhaupt müsste man ja die Lektoren und die Spürnasen, die in den Verlagen nach den tollen Krimis suchen und die publizieren, loben. Und diese Steidl-Lektorin hat also diese beiden von der Una Mannion und von der Nugent herausgefunden. Und zufällig sind die in diesem Jahr dabei. Aber Irland ist natürlich auch einfach ein tolles Land für Krimis. Da gibt es zum Beispiel überhaupt nicht diese hochnäsige Trennung zwischen E- und U-Literatur, sondern so jemand wie der Booker-Preisträger John Banville, der schreibt selber unter Pseudonym Krimis, die laufen jetzt auch bei uns gerade im Fernsehen wieder unter der Serientitel Der Pathologe. Da gibt es also diese U- und E-Trennung überhaupt nicht. Und natürlich ist auch das Land sozusagen durch seine Geschichte viel offener dafür, dass die Lebensverhältnisse nicht nur sonnenschön sind und dass hinter jeder Ecke sozusagen jemand lauert, der eine Knarre in der Hand hat oder ein Verbrechen begehen kann. Und mit dieser Geschichte leben die Iren einfach schon seit sehr langer Zeit.
Was ich interessant finde, ist, dass die Krimis aus Irland aber auch ein verändertes Irland widerspiegeln. Es ist tatsächlich so, dass in meiner Erinnerung in den 80er und auch in den 90er Jahren sehr viele Krimis die Gewaltgeschichte dieses Landes widerspiegelten, also den Konflikt um Nordirland eben. Ne? Also da war jemand wie Adrian McKinty zum Beispiel ein sehr wichtiger Autor. Das hat sich ein bisschen verändert. Irland hat ja dieses Wahnsinnswirtschaftswunder durchgemacht und ist danach in der Finanzkrise 2008 auch total zusammengekracht. Das wiederum wird heute in vielen Krimis erzählt oder abgebildet. Tanner French macht das zum Beispiel, die jetzt auch bei uns auf der Liste ist. Also das finde ich ganz spannend, dass Krimis in Irland, aber auch in anderen Ländern wie so ein Spiegel von bestimmten, auch größeren, längeren politischen Entwicklungen funktionieren.
Wir schauen auf die Krimi-Bestenliste 2024 mit 2 Krimi-Kritikern aus der Jury, mit Tobias Gohlis und Kolja Mensing. Und wir haben gerade über diesen irischen Schwerpunkt gesprochen. Davon abgesehen ist es diesmal eine sehr internationale Liste mit Krimis, eben aus Israel hatten wir vorhin schon, aus den USA, aus Frankreich und aus Schweden. Was aber auch auffällt, es gibt kein einziges deutschsprachiges Buch auf der Liste. Hatten wir so ein schlechtes Krimi-Jahr im deutschsprachigen Raum, Herr Gohlis?
Ich denke schon. Also es gibt natürlich Unmassen von Krimis, die in Deutschland produziert werden und von deutschen Autoren geschrieben werden, aber die gehorchen in erster Linie nicht den scharfen Kriterien, die wir dann letztlich doch an die besten, interessantesten, literarisch herausragenden Krimis anlegen. Und das zweite Problem ist halt, dass die guten Autoren, es gibt also mindestens 2 Handvoll Autorinnen und Autoren, dieses Jahr eben zufällig gerade nicht produziert haben. Gute Bücher brauchen eben auch ihre Zeit. Aber ich weiß jetzt schon, dass im nächsten Jahr bestimmt mehrere von guten deutschen Autoren erscheinen werden. Also das ist nur eine vorübergehende Delle, würde ich als Börsenmakler sagen.
Obwohl ich muss sagen, was ich auch so faszinierend finde, ist, dass ja die große, breite deutsche Verlagslandschaft, was Krimis angeht, auch wirklich manchmal ganz woanders hinguckt. Ne? Also ist viel damit beschäftigt, einfach Erfolgsmodelle aus den USA oder aus dem englischsprachigen Raum irgendwie zu übernehmen und nachzubauen oder sozusagen die Erfolgsmodelle von Netflix-Serien irgendwie abzukupfern und dann auch wahnsinnig damit beschäftigt ist, ich würde das mal Zielgruppentargeting nennen, zu machen, das also dieses Erfolgsmodell Regionalkrimi. Ne? Man versucht systematisch sämtliche deutsche Urlaubslandschaften in regionalspezifischen Krimis abzubilden. Beispiel 240.000 Menschen im Jahr besuchen eine größere Nordseeinsel wie Borkum. Stell dir vor, ein bestimmter Prozentsatz von diesen Menschen kauft einen Borkum-Krimi. Klar, der muss irgendwie gemacht werden. Und das ist wirklich toll, wenn man in die Programme guckt, jetzt auch mal fürs nächste Jahr. Dieses Modell wird gerade übertragen. Also Beispiel, in Deutschland leben knapp 19 Millionen Menschen, die älter als 65 sind. Na, dann lass uns halt Krimis machen, in denen rüstige Rentner ermitteln. Gibt es ein tolles Modell aus den USA, Richard Osborne, den finden alle gut, liest man gerne und das wird jetzt nachgebaut. Das machen wir jetzt nach. Oder, absurdes Beispiel, 10 Millionen Frauen in Deutschland sind zwischen 40 und 60. Wie wäre es denn mit einem Menopausen-Krimi? Klingt wie ein schlechter Witz, aber ein großer deutscher Publikumsverlag macht genau das im Frühjahr.
Bin ich gespannt, ob es davon ein Buch auf die Bestenliste nächstes Jahr schafft. Jetzt würde ich gerne noch zum Schluss eine Empfehlung von Ihnen beiden kriegen. Einer der Krimis von der Liste als ideales Weihnachtsgeschenk. Vielleicht auch für Menschen, die eher fremdeln mit dem Genre Krimi. Vielleicht fängst du jetzt mal an, Kolja.
Ich würde einfach doch gerne nochmal auf Lavitida und Maror verweisen. Ideales Weihnachtsgeschenk, leider, muss man sagen. Aber Israel und seine gewaltbeladene Geschichte und Gegenwart wird uns ja vermutlich noch sehr, sehr lange beschäftigen. Und ich glaube, in diesem Krimi kann man sich diesem Themenfeld, dieser Geschichte, dieser Problematik aus einer ganz besonderen Perspektive widmen, die eben zeigt, dass Krieg und Verbrechen voneinander nicht zu trennen sind. Also ich fürchte, dieses Buch muss man lesen und man muss es auch verschenken.
Herr Gules, was würden Sie empfehlen?
Also da Kolja ja schon diesen Maror empfohlen hat, gehe ich jetzt zu einer ganz anderen Stelle. Auf dem 10. Platz haben wir unseren einzigen Schweden, Christopher Carlsson. Wenn die Nacht endet, der schreibt seit mehreren Jahren eine Serie aus seiner Heimatregion Halland. Und da kann man sehen, dass der von uns oft verpönte Regionalkrimi wegen seiner regionalen Borniertheit von einem wirklichen Könner sehr gut beschrieben werden kann als ein Roman, in dem nicht die Rationalität und nicht die Landschaft und nicht der nächste Briefkasten regieren, sondern der große Zufall. Und das ist auch eine Jugendgeschichte. Ein Verbrechen wird nach einer Party begangen und dieses Verbrechen lässt über zig Jahre zwei junge Männer durch ganze Biografien hindurch nicht los, bis sie sich schließlich unglücklich wieder begegnen. Ein großartiger Roman. Übrigens, dieser Christopher Carlsson ist zweierlei. Er ist auf der einen Seite, das ist irgendwie eine Seltenheit in Schweden, Kriminologe und Kriminalromanautor. Ein tolles Buch.
Dann danke ich Ihnen sehr für diese Empfehlung. Wir haben gesprochen über die Krimi-Jahresbestenliste 2024. Die wird auch auf unserer Website stehen, auf deutschlandfunkkultur.de. Zur 17-köpfigen Jury dieser Jahresbestenliste gehören unter anderem Tobias Gules und Kolja Mensing. Besten Dank für die besten Krimis.
Danke dir.
Und die Glöckchen sind das Signal für unseren Adventskalender hier im Deutschlandfunk Kultur. Und da empfiehlt mein Kollege Oliver Jungen jetzt eins der beeindruckendsten Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Ich habe eine Barrikade gebaut von Anna Swischczynska.
Wie kann das sein, dass es diese Gedichte bislang nicht auf Deutsch zu lesen gab? Ausgerechnet diese kristallklaren, lyrischen Reflexionen über den von der Autorin und Feministin Anna Swischczynska als Sanitäterin miterlebten, von den deutschen Besatzern brutal niedergeschlagenen Warschauer Aufstand von 1944. Poesie von seltener Unmittelbarkeit ist das, entstanden aus dem direkten Erleben heraus, auch wenn die Gedichte erst 30 Jahre später den Weg aus dem traumatisierten Gedächtnis aufs Papier fanden. Dazwischen lag ein ganzes Leben. Eine Ehe, eine Tochter und eine ganze Reihe von Gedichtbänden, in denen Anna Swischczynska sich ihren souverän aufs Profunde reduzierten Ton erarbeitete, der in Polen oft mit dem des großen Tadeusz Rożewicz verglichen wird. Es ist, als kehrte sie die Asche der niedergebrannten Stadt zusammen. All den Schmerz, die Verzweiflung und den Mut der schlecht ausgerüsteten Mitglieder der polnischen Heimatarmee und presste daraus so etwas wie lyrische Diamanten der Erinnerung. Dunkel funkeln sie. Anna Schwirschtschynskas Gedichte überhöhen den von Beginn an aussichtslosen Kampf der Warschauer Widerstandskämpfer nicht, zahlen nicht auf deren bis heute in Polen gängige Heroisierung ein, sondern zeigen ganz unverstellt, wozu blindwütiger Hass führt. Was passiert, wenn Bleigeschosse und Granaten auf etwas so Weiches und Verletzliches wie den Menschen treffen? Wir lesen von den Augen einer Hausmeisterin, die noch nicht wissen, dass sie schon tot ist. Hände ragen aus Schuttbergen, mauergrau. Gräben werden gegraben in diesen Versen, Barrikaden errichtet, Verstecke gesucht, alles vergeblich. Die Fluchtlinie aller Gedichte ist der Tod. Der tausendfache, sinnlose, aber doch stets individuelle Tod von Kindern, Frauen und Männern. Das Leben ist nur noch Überleben bis zum nächsten Tag. Ich habe mich, heißt es einmal, bei den Leichen entschuldigt, dafür, dass ich noch lebte. Es gibt keinen Zweifel, wer Aggressor und wer Opfer ist. Und doch ist das Buch keine Abrechnung, sondern eine Elegie. Heute so aktuell wie damals. Es sind die zartesten und damit wuchtigsten Antikriegsgedichte, die sich denken lassen. In ihrer Schlichtheit entwaffnend. Man nehme allein diese Zeilen. Schwer ist es zu sterben. Schwer ist es zu töten. In meinen Augen Angst, in deinen Augen Angst. Dann fallen Schüsse, aber sie können die Erkenntnis nicht überdecken, dass es möglich gewesen wäre, die Angst zu überwinden, Mensch zu bleiben. Es besagt viel, dass diese Gedichte im Land der damaligen Täter nicht vorlagen. Jetzt aber, 50 Jahre nach ihrer Veröffentlichung, sind sie endlich da. Vorzüglich übersetzt von Oliver Löw und vom Secession Verlag in der einzig angemessenen Form publiziert. Zweisprachig nämlich, Seite an Seite Polnisch und Deutsch. Ergänzt durch eindrückliche Bilder des Warschauer Aufstands, die der Fotograf Eugeniusz Lukajski gemacht hatte, bevor er im September 1944 selbst bei einem Bombenangriff ums Leben kam. Ist das wirklich ein Geschenk zu Weihnachten? Dem Fest der Liebe und der Hoffnung? Allerdings, ganz ausdrücklich sogar. Ich habe eine Barrikade gebaut, ist ein Buch für alle Menschen, die dem Krieg abgeneigt sind, überall auf der Welt. In Deutschland aber, man kann es nicht anders sagen, sind diese so einfachen wie wahren Gedichte geradezu Pflichtlektüre.
Ich habe eine Barrikade gebaut, das Buch mit den Gedichten von Anna Swierczynska und Fotografien von Eugeniusz Lukajski. Peter Oliver Löw hat die Gedichte übersetzt und das Buch im Secession Verlag herausgegeben. Raten Sie doch mal, was das für eine Buchreihe sein könnte mit sehr erstaunlichen Zahlen. Es gibt sie seit 70 Jahren und in dieser Zeit sind über 3000 Titel in dieser Reihe erschienen. 14 Millionen Exemplare werden pro Jahr verkauft. Das ist die erfolgreichste Buchreihe überhaupt. Das sind die Pixi-Bücher und im Münchner Literaturhaus gibt es gerade eine Ausstellung, in der hunderte dieser Bücher präsentiert werden, als Zeitreise auch durch die letzten 70 Jahre. Maria Schoß war bei der Vorbesichtigung dieser Ausstellung.
Hier soll es laut werden in den kommenden Wochen. Lebendig. Knallgelbe Hocker stehen zum Schieben und Draufsteigen bereit. Schließlich wollen auch Kinder in die Vitrinen gucken. Außerdem Zelte, Kissen am Boden, kuschelige Leserückzugsparadiese für die Kleinen. Und in der Mitte des Ausstellungsraumes, nach einer Allee aus Pixi-Aufstellern samt Büchern, ein Buddelkasten. Kein Sand, dafür hunderte Pixi-Bücher drin. Eine Art Pixi-Meer. Schuhe ausziehen, reinspringen, los. Heute sitzen hier noch Vertreterinnen vom Carlsen Verlag, Illustratorinnen, Autoren. An ein Klassentreffen der Pixi-Produzenten erinnert diese Vorbesichtigung. Allesamt angetreten, um zu beweisen, wie komplex die Arbeit am Pixi-Buch ist. Bestes Beispiel aus dem Pixi-Meer, Sascha Stanisic, der diesjährige Träger des Wilhelm-Raabe-Preises und unlängst ausgezeichnet mit dem Jugendliteraturpreis. Stößt so ein Autor beim Pixi-Format, 24 Seiten, eigentlich ja kaum Text, an seine Grenzen?
Selbstverständlich. Also die Geschichte, die wir mit Sascha Stanisic gemacht haben, aber auf einem Bein, das war die dritte. Das war sein dritter Versuch, mir eine Geschichte einzureichen.
Eleonore Gregori ist Lektorin beim Carlsen Verlag, zuständig für Pixi, und Sascha Stanisic hat sie zwei Absagen erteilt. Warum?
Da war eine Geschichte, ich glaube, mit einem Bären, der einen Fluss überqueren will und da sind Krokodile drin. Und die sind die ganze Zeit nur am Labern und zwar hochphilosophisch. Schon das Labern, auch wenn es um einfache Themen geht, ist so, dass im Bild nichts passiert, wenn die Leute nur sprechen. Wenn die Handlung zu sehr im Dialog hängt, ist das für ein Bilderbuch per se schwierig. Da braucht man gar nicht erst zu philosophischen Themen zu gehen. Und auch das hat er aber gemacht.
Was diese Anekdote zeigt, Pixi hat ein klares Versprechen. Die Bücher sollen allen Kindergartenkindern zugänglich sein. Ob sich die Eltern in Buchhandlungen nun wohlfühlen oder nicht. Ob sie mit den Kindern gemeinsam blättern oder sie damit allein lassen. Susanne Strasser illustriert seit 10 Jahren Pixi-Bücher. Auch ihre Bücher liegen im Pixi-Meer vor uns. Und gerade dieser demokratische Impuls bindet sie an das Format.
Das ist einfach ein Stück meiner Kindheit. Ich bin wirklich mit Pixi-Büchern aufgewachsen, wie sicherlich viele. Aber ich hatte einfach nicht so viele, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, richtige Bilderbücher. Da schreien alle auf und ich selber schreie auch auf, wenn ich sowas sage. Aber eben dieses kleine Format, das erschwinglich war, dementsprechend hatte ich da auch mehrere und verbindet einem da auch wahnsinnig viel.
Der demokratische Ansatz definiert zugleich, und das verrät diese Ausstellung nur indirekt, die Grenzen der Pixi-Kunst. Diese Bücher dürfen kein großes Risiko eingehen, keine Fragezeichen hinterlassen, keine Angst machen. Beim Blättern im Pixi-Meer stößt man schon mal auf ein Monster, aber eher der Typ harmloses Kuschelmonster. Eben das, was Kinder auch allein verkraften. Jede Pixi-Geschichte geht gut aus. An den Wänden des Münchner Literaturhauses hängen Cover aus 7 Jahrzehnten Pixi. Sie lassen ahnen, wie sehr sich Leben, Ästhetik, auch die Mode in dieser Zeit gewandelt haben. In Vitrinen geben Skizzen Einblicke in die Arbeitsprozesse von Gestalterinnen und Autoren. Infotafeln erzählen von beliebten Figuren und den Lebensrealitäten, die Pixi-Bücher spiegeln. Stichwort Gleichberechtigung, Diversität. Aber ungehemmt blättern, selbst gewählt hinter die Cover schauen, kann man nur hier im Pixi-Meer. Blättern und nostalgisch werden, verspricht Tanja Graf, die Leiterin des Münchner Literaturhauses.
Ich finde es so interessant, dass jeder was damit verbindet mit Pixi und dass sich für Leute, die selber Kinder haben, sich die Erinnerungen dann überlagern. Die Erinnerungen, die man selbst hat an Pixi-Bücher und die Erinnerungen, die man als Vorlesende dann wieder gewinnt. Man sieht einfach, dass Pixi sozusagen was Generationenübergreifendes hat, was natürlich auch was Nostalgisches hat und was einfach Spaß macht, dann nochmal so eine Zeitreise zu unternehmen.
Genau dieses Gefühl kitzelt die Ausstellung hervor. Ein wärmendes, vorweihnachtliches Wohlgefühl. Es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Weniger Cover durch die Jahrzehnte, mehr aufgeschlagene, thematisch kopierte Bücher. Das gezähmte Kind der 50er Jahre oder die Mutter am Herd und dazu all die aufgeschlagenen Bücher, die das Bild der Mutter geprägt haben. Aber diese Ausstellung ist wie Pixi selbst auf ein anderes Gefühl aus. Geborgenheit, das Anstupsen von lieben Erinnerungen. Die Unruhe der Welt ist vor der Tür.
Marie Schöss über die Ausstellung Pixi, 70 Jahre kleine Bücher, die wird bis Anfang Februar im Münchner Literaturhaus zu sehen sein.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Herz von Frédéric Chopin, also des berühmtesten polnischen Komponisten, das ruht in einem Pfeiler der Heiligkreuzkirche in Warschau. Das Herz wird dort in einem mit Cognac gefüllten Behältnis aufbewahrt. Chopins Herz, das ist jetzt der Titel eines neuen Gedichtbandes von Jacek Dehne. Der Schriftsteller wird in Polen sehr geschätzt. Bei uns sind bisher 3 seiner Romane erschienen. Chopins Herz ist der erste ins Deutsche übersetzte Gedichtband jetzt bei uns von Jacek Dehne und der Kritiker Nico Bloch. Beutke hat ihn für uns gelesen. Seien Sie willkommen, Herr Beutke.
Guten Morgen.
Hallo. Welche Rolle spielt dann Chopins Herz für dieses Buch?
Nein, das Herz ist wie jedes Herz natürlich das Symbol für die Liebe, wobei es eine sehr brüchige Liebe ist. Dann hat es aber auch eine ganz konkrete Bildlichkeit, denn es ist ein Bild für die Körperlichkeit des Lebens, die in dem Band eine sehr große Rolle spielt. Man erlebt immer wieder das Rauschen und Blubbern des Blutes. Es geht sehr viel um Haut und Nerven und Chopins Herz wird als gepresstes Fäustchen eines vertrockneten Muskels eingeführt. Und zugleich ist diese Heiligkreuzkirche von dem Schreibtisch des Sprechers nur gefühlt 300 Meter Luftlinie entfernt. Er kann dieses Herz also erahnen und begibt sich dann immer wieder auf vorgestellte Streifzüge durch die Straßen und Häuser von Warschau.
Und bei diesen Streifzügen, was entstehen da für Gedichte, was für Texte?
Naja, der Sprecher geht richtig oder stellt sich richtig vor, er ginge in die Stockwerke und Wohnungen und Büros hinein und entdeckt dort etwas, das nennt er unzugängliche Orte und Dinge, so wie ja auch dieses Herz eigentlich hinter dem Pfeiler oder in dem Pfeiler unzugänglich ist. Mhm. Und dann stößt er zum Beispiel auf vergessene Buchausgaben, er entdeckt einen alten Schulchemieser mit diesen Salzdosen, die man so aus dem Unterricht auch kennt, aber es geht genauso um verrostete Reißnägel. Die Erinnerung an die Toten und an die Geschichte und sogar an die Schwermut von leeren Banksafes. Das Ganze hat also etwas sehr Schweifendes, Suchendes mit vielen Sprüngen und Widersprüchen in der Wahrnehmung, Assoziation. Und dazu passt sehr gut die Form, die er gefunden hat, nämlich die eines Langgedichts, also eine lange Zeile und eine lange Strecke. Das Ganze ist sehr beweglich, auch mit Ironie bis zum Sarkasmus immer wieder angereichert. Und für die Technik lehnt er sich an etwas, das nennt sich Röntgenistat. Das war zu Sowjetzeiten eine Technik in Zeiten der Materialarmut und verbotener Musikstile wie Jazz und bestimmter Tänze. Eine Technik, um Schallplatten illegal zu kopieren auf ausrangierte Röntgenaufnahmen.
Aha.
Und auf diesen Platten schimmern dann natürlich noch die Aufnahmen, alte Brustkörbe oder der ein oder andere Knochen durch. Und so ähnlich arbeitet Dehnel, indem er Überlagerungen in seine Texte einbaut und andere Dinge, Reste und Ideen eben durch die Verse immer noch durchschimmern.
Das ist ja schon optisch eine faszinierende Vorstellung, so eine Röntgenaufnahme von menschlichen Körperteilen und dann schimmert da etwas durch. Wie ist das jetzt bei diesen Texten? Was schimmert da dann durch an älteren Dingen?
Na, Anspielungen auf Musik, Chopin natürlich, aber auch Beethoven spielt eine große Rolle. Das reicht aber bis zu Songs von Lana Del Rey, die zitiert und eingearbeitet werden. Dann gibt es Anspielungen auf polnische Gedichte, vor allem in der Romantik. Da lehnt er sich dann so phasenweise, obwohl das Ganze sehr frei rhythmisiert ist, an bestimmte Versmaße und Reimschemata ironisch immer wieder an. Es gibt Versatzstücke aus Chopins Vita. Das Ganze beginnt schon damit, dass man miterlebt, wie nach Chopins Tod seine Schwester dieses Herz in einem Einmachglas aus Chopins Lebens- und Sterbensort Paris nach Warschau in einer Kutsche transportiert. Es gibt Anspielungen auf polnische Geschichte, vor allen Dingen Einsprengsel aus dem Zweiten Weltkrieg und immer wieder auch auf Popkultur.
Und können Sie uns vielleicht mal einige Verse vorlesen, die das ein bisschen vorführen?
Ich habe versucht, etwas auszuwählen, passend zu Weihnachten. Es ist aber eine Weihnachtsatmosphäre à la Jacek Dehnel. Da geht es um eine Macht, die große Macht der Liebe, die ausnahmslos und alles erfüllt, sich allseits ergießt, in jedes kleinste Benimm schlüpft und in jede Ecke sickert, mit etwas Gutem und Warmem bis auf den Grund den ganzen Weltenbrunnen anfüllt. Die einen geben dieser Macht einen Gottesnamen, untermalen ihn mit einem Weihnachtslied und dem Bild eines auf Heu liegenden Kindes oder dem Ruf eines geröteten Fettsacks aus der Coca-Cola-Reklame. Andere sagen Brüderlichkeit, Liebe oder Gemeinschaft und schwenken Fahnen. Also man sieht Anspielungen auf die biblische Geschichte, aber eben auch auf Werbeslogans und auf Popkultur, alles drin.
Und die Liebe, haben Sie schon gesagt, ist eins der wichtigen Themen offenbar dieses langen Gedichts. Gibt es andere Themen, die er ansteuert?
Die Liebe ist sozusagen das Zentrum, weil es wie ein großer Liebesgesang ex negativo ist. Sie entzieht sich immer wieder, so wie sich auch dieses Herz in dem Pfeiler entzieht. Ja. Und wird dann immer wieder umkreist. Deswegen gibt es auch so viele Schleifen, Kreise und Vergleiche. Es ist aber, und das ist ja schön, auch eine kritische Reflexion des Gegenwart, der Gegenwart in Polen. Also das Gedicht ist 2013 bis 2018 geschrieben. Eine Kritik an nationalistischen, antisemitischen und homophoben Stimmungen. Und diese Linie kann man eben sehr schön immer wieder mitverfolgen, ohne dass das künstlich herausgehoben wäre, sondern es ist in die Erinnerungsbewegung eingelassen.
Was Sie beschrieben haben an diesem Durchschimmern auch von Versformen und anderen Eigenheiten der polnischen Dichtung, ich stelle mir das jetzt als sehr schwierige Aufgabe für die Übersetzung vor. Wie ist die denn gelungen? Michał Pietrucha ist der Übersetzer.
Also das kleine Manko ist, dass es eben eine einsprachige Ausgabe ist. Man muss sich das alles erschließen und es sind so ein paar kleinere grammatikalische Fehler stehen geblieben, aber Pietrucha hat wirklich ein sehr großes Gespür für so die rhythmischen und klanglichen Nuancen der langen Zeile und es gelingt ihm vor allen Dingen eines, was Dehnel immer wieder macht, er versucht sprachliche Entsprechungen zu diesen unzugänglichen Orten und Dingen zu finden. Also so eine verrotzte Sprache und das wird eben dann im Deutschen in Formulierungen, wie wir haben es gehört, Fettsack oder Pauser gefasst, sodass auch in der Übersetzung die ganzen gegenwartskritischen und sprachlichen Impulse sehr gut spürbar sind.
In dem Buch Chopins Herz, ein Liederkreis von Jacek Dehnel, aus dem polnischen Übersetz, wie gesagt, von Michał Pietrucha, erschienen im Verlag Parasitenpresse mit 48 Seiten, 12 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Nico Bleutke. Das österreichische Salzkammergut, das ist noch bis Jahresende eine der drei Kulturhauptstädte 2024. Diese Gegend hat sehr viele Autoren angezogen und beheimatet Thomas Bernhard zum Beispiel, Hugo von Hofmannsthal, Johann Nestreu und, und. Unser Literaturfeature hier im Deutschlandfunk Kultur bringt Sie heute Abend in die Literatur des Salzkammerguts oder auch in ein riesiges Tintenfass für Literaten.
Der Raoul Arnheim hat ja geschrieben, so in der Zeit schon im 19. Jahrhundert, also das Salzkammergut mit seinen Seen, die im Sommer so quasi zum Tintenfass für alle Schriftsteller werden. Die tauchen nur ihre Federkiele da ein und sie läuft die Feder sozusagen.
Der Regen, der die Waldwege vermurte, segnete unsere Feder. Es lag nahe, in solchen Zeiten, die allsommerlich wiederkehrten, den Schwarzen See mit einem riesigen Tintenfass zu vergleichen, in das die im Kreise herumsitzenden Dichter ihre Federkiele tauchten.
Ich bin ja mit einem Schriftsteller in die Schule gegangen, mit Herrn Ransmeier, Christoph. Der ist hinter mir gesessen in der Klasse. Und das war eigentlich für mich auch eine Inspiration.
Ich bin flussaufwärts gegangen, immer weiter gegen den Flusslauf ins Innere des Salzkammergutes. Und ich habe dabei auch die unglaubliche Janusköpfigkeit der Einwohner dieser zauberhaften Kulisse erfahren und die tiefen Schatten. Besser, die tiefe Finsternis, die diese schöne Kulisse in sich trägt.
Ein Ausschnitt aus unserem Feature Tintenfass der Literaten, das literarische Salzkammergut. Das können Sie hören heute Abend um 19:30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur.